Herzlich willkommen zur Guten Morgenstern-Sendung, den Kurzmeldungen am Dienstag, dem 27. Mai. In Liverpool ist bei einer Meisterfeier des FC Liverpool ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Im Netz kursieren mehrere Videos, in denen die verstörenden Szenen zu sehen sind. Bei dem Vorfall werden 27 Menschen verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Ein Kind und ein erwachsener Mann seien in einem kritischen Zustand, heißt es. Vier Personen, die unter dem Fahrzeug eingeklemmt waren, mussten von Feuerwehrleuten befreit werden, so die Behörde am späten Abend. Weitere 20 Personen wurden vor Ort wegen leichter Verletzung behandelt. Mindestens 4 Kinder wurden insgesamt verletzt. Laut Polizeiangaben passierte der Schockvorfall gegen 18 Uhr Ortszeit. Zu diesem Zeitpunkt sollen tausende Fans auf den Straßen der nordenglischen Stadt unterwegs gewesen sein. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 53-jährigen weißen britischen Mann aus der Gegend um Liverpool, so die Behörden. Die Polizei geht davon aus, dass es keinen terroristischen Hintergrund gibt. Es handele sich um einen isolierten Vorfall. Was allerdings genau der Auslöser für den Fall war, ist weiterhin unklar. Gegenüber dem Telegraph sagte der Augenzeuge Les Winspur: "Ich glaube, dass er die Straße hinunterfahren wollte und dabei jemanden angefahren hat." Daraufhin hat die Menge versucht, die Fahrer- und Beifahrertür zu öffnen. "Ich glaube, dass er dann in Panik geraten ist und dann weiter durch die Menge gefahren ist. Die Leute haben geschrien, Kinder haben geweint. Es war eine furchtbare Szene." Nach dem islamistischen Attentat in Bielefeld gibt es nun eine Demo gegen rechts. Rund 600 Menschen haben sich nach dem islamistischen Messerangriff eines Syrers zu Protesten und einer Mahnwache versammelt. Demonstriert wird gegen die vermeintlich rechtsextreme Instrumentalisierung der Tat. In Bielefeld kam es vor rund einer Woche vor der Bar Qt zu einem islamistischen Anschlag. Der 35-jährige Syrer Mahmoud M. ging mit einem Messer auf eine Gruppe junger Menschen los und verletzte 4 von ihnen lebensgefährlich. Das Bielefelder Bündnis gegen Rechts hatte hierzu aufgerufen und rund 300 Personen beteiligten sich an dem Protest. "Die Rechtsextremisten benutzen unseren Schmerz, um ihre menschenverachtende Agenda voranzutreiben", soll eine Demonstrantin vor Ort geäußert haben. Auch Michael Gugert vom Bündnis gegen Rechts warnte bei der Mahnwache gegen Hass und Hetze davor, den Messerangriff von Rechtsextremisten für ihre Zwecke missbrauchen zu lassen. "Wir lassen uns unseren Zusammenhalt nicht nehmen", erklärte er. Auf den Plakaten der Versammlungsteilnehmer standen Forderungen wie "Rassismus ist keine Alternative", "Nazis nein danke", "Demokratie schützen" und "Gemeinsam für Solidarität, Toleranz und Vielfalt". Die Polizei war mit mehreren Hundertschaften vor Ort, um ein Aufeinandertreffen mit etwa 30 rechten Demonstranten zu verhindern, die in einem Aufzug rund um die Stadthalle unterwegs waren. Die Beamten zeigten sich insgesamt zufrieden mit dem Einsatz, dennoch kam es zu verbalen Auseinandersetzungen und dem Zünden von Pyrotechnik. Die Polizei war gezwungen, Pfefferspray einzusetzen. Ein Vorwurf gegenüber linken Gruppierungen lautet mittlerweile, dass sie regelmäßig islamistische Attentate instrumentalisieren, um gegen rechts oder gezielt gegen die AfD demonstrieren zu gehen. Carsten Linnemann ist der Meinung, dass Rentner in Deutschland zu wenig arbeiten. Am Sonntagabend hat er in der Sendung von Karin Mioska das hier mitgeteilt.
Aber um es noch einmal festzuhalten, wer arbeitet denn jetzt zu wenig?
Zum Beispiel, ja, machen wir es konkret, zum Beispiel Rentner in Deutschland. Dafür wollen wir eine Aktivrente schaffen. Wir wollen sie nicht zwingen zu arbeiten, sondern wir wollen sagen, die Arbeitsstunden insgesamt sind zu wenig in Deutschland. Und wir wollen 2000 Euro allen Rentnern in Deutschland, möglichst ab dem 01.01.2026, die ersten 2000 Euro im Monat steuerfrei stellen. Es muss niemand arbeiten, aber wir setzen diesen Anreiz.
In der ARD-Sendung ging es am Sonntagabend um die Frage, ob Deutsche tatsächlich zu wenig arbeiten würden, so wie es Friedrich Merz und Linnemann in den letzten Tagen immer wieder anklingen ließen. Unterstützung erfuhren beide von dem Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Moritz Schularek, der in der Sendung erklärte, Deutsche im erwerbsfähigen Alter würden pro Kopf beispielsweise ca. 30% weniger arbeiten als die Bevölkerung Polens. Linnemann wiederum betonte, es gäbe 35 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Deutschland, die jeden Tag arbeiten ohne Ende und das Gefühl haben, es bleibt nichts übrig. Dem stellte der CDU-Politiker zehntausende Sozialbezieher gegenüber, die das System ausnutzen. Und Linnemann erklärte weiter: "Die Arbeitsstunden sind zu wenig in Deutschland. Ab 2026 solle deshalb die Aktivrente zur Attraktivität der Weiterarbeit beitragen. Er prognostizierte, dadurch würden Zehntausende, vielleicht sogar eine sechsstellige Zahl in den 4 Jahren länger arbeiten. Das ist unser Ziel und dann erhöhen wir die Arbeitsstunden, resümierte der CDU-Politiker. Merz forderte zuletzt, dass die Deutschen wieder mehr und effizienter arbeiten müssten. Nun schiebt Lindemann seine Forderung an die Rentner in Deutschland nach. In Deutschland gibt es aktuell etwa 3 Millionen Arbeitslose. Die Forderung von Merz und explizit von Lindemann, dass Rentner in Deutschland zu wenig arbeiten würden, trifft in der Bevölkerung auf sehr viel Unverständnis. Der Steuerzahlerbund fordert nach der Northvolt-Pleite Konsequenzen für Ex-Minister Habeck. Präsident Rainer Holznagel fordert, dass Politiker künftig persönlich für fahrlässige Verschwendung von Steuergeldern haften sollen. Als Vorbild nannte er das bayerische Ministergesetz, das eine solche Haftung bereits vorsieht. Der Bundestag müsse hier dringend nachziehen im Sinne der Steuerzahler. Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte Ende 2023 einen 600 Millionen Euro Staatskredit für das schwedische Unternehmen Northvolt freigegeben. Das Geld sollte in den Bau eines Batteriewerks in Heide in Schleswig-Holstein fließen. Heute ist klar, die Firma ist faktisch insolvent. Das Stammwerk in Schweden wird Ende Juni stillgelegt. Der deutsche Steuerzahler droht, auf bis zu 620 Millionen Euro sitzen zu bleiben. Dabei lagen Habeck offenbar bereits 2023 Warnungen vor. Laut Bildrecherchen enthielt ein Gutachten, das der Minister von PVC erstellen ließ und das inzwischen als geheim eingestuft wurde, deutliche Hinweise auf fehlende Serienreife, hohe Ausfallquoten bei Batterien und erwartete Verluste von mehr als 1 Milliarde Euro. Trotzdem habe Habeck Ende 2023 die Mittel freigegeben, möglicherweise aus politischem Kalkül, so mutmaßen Kritiker. Jetzt fordern nicht nur der Bund der Steuerzahler, sondern auch die schleswig-holsteinische FDP Konsequenzen. Fraktionschef Christopher Vogt verlangt Aufklärung und Einsicht in das Gutachten. Bei 600 Millionen Euro Steuergeld muss endlich mit offenen Karten gespielt werden, so der FDPler. Neben Robert Habeck und dem Millionengrab beim Batteriehersteller Northvolt steht auch der Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn stark in der Kritik. Hier äußert sich nun der Bundesrechnungshof. Jens Spahn wirft der BRH eine Milliardenverschwendung vor. Konkret geht es um eine Geldspritze von 3,1 Milliarden Euro für die Krankenhäuser. Mit der Summe sollten die Kliniken ab Ende 2021 für einen Mehraufwand durch Corona-Patienten entschädigt werden. In einem Bericht des Rechnungshofes, der dem Spiegel vorliegt, heißt es zu diesem sogenannten Versorgungsaufschlag: Die Leistung stützt sich auf keine validen Belastungsdaten, hatte keine nachhaltige Wirkung und war unwirtschaftlich. Kliniken hatten demnach bis zu 9.508 Euro pro Corona-Patient aus dem Topf abrufen können, zusätzlich zu den regulär abgerechneten Behandlungskosten pro Kopf im Schnitt 6.796 Euro. Ob die Häuser das Extrageld überhaupt gebraucht hätten, sei nicht ausreichend geprüft worden, so der Rechnungshof. Bei der Höhe des Versorgungsaufschlags habe das Ministerium weder berücksichtigt, inwieweit etwaige pandemiebedingte Erlösrückgänge bereits durch andere Maßnahmen ausgeglichen wurden, noch inwieweit tatsächlich Mehrausgaben anfielen. Entsprechend rügte der Rechnungshof: Die Förderung bewertet der Bundesrechnungshof insoweit als planlos und abgekoppelt von den tatsächlichen Bedarfen. Das Ministerium wies die Kritik zurück. In der Notlage der Pandemie habe man schnell entscheiden müssen, der Versorgungsaufschlag sei wichtig für das Überleben der Kliniken gewesen. Die grünen Haushaltspolitikerin Paula Picciotta wertete den Bericht dagegen als weiteren Beleg dafür, dass unter Gesundheitsminister Spahn das Geld zum Fenster herausgeworfen worden sei. Die Bundespolizei in Berlin führt ein 4-wöchiges Waffenverbot an Bahnhöfen ein. Grund dafür ist die steigende Messerkriminalität. Ab Montag gilt an 12 Bahnhöfen, dem Hauptbahnhof, dem Bahnhof Zoologischer Garten und der Friedrichstraße, ein fast vollständiges Verbot aller Waffen. Die Liste verbotener Gegenstände werde laut Bundespolizei ständig aktualisiert. Derzeit sind unter anderem auch Feuerwaffen aller Art wie Pistolen, Revolver, Gewehre, Flinten, Luft-, Feder- oder Pelletpistolen und Gewehre verboten. Auch Scheren mit einer Klingenlänge über 6 cm, Beile und Hackmesser, Schwerter und Säbel, Eisäxte und Eispickel, Baseball- und Softballschläger, Knüppel und Schlagstöcke wie Totschläger und Brecheisen sind nicht erlaubt. Bogen, Armbrüste und Pfeile, Schleudern und Katapulte dürfen ebenfalls nicht auf den Bahnhöfen mitgenommen werden. Laut Bundespolizei hat die Gewalt an Bahnhöfen zugenommen. Durch das Verbot sollen Gewaltstraftaten verhindert sowie Mitreisende und Polizeibeamte geschützt werden. Einsatzkräfte der Bundespolizei wollen die Einhaltung des Verbots überwachen und kontrollieren. Bei Verstößen können die Gegenstände sichergestellt und ein Zwangsgeld angedroht oder festgesetzt werden. Schon in der Vergangenheit gab es ähnliche Verbote, auch über mehrere Wochen, sagte ein Bundespolizeisprecher. Und weiter, der Zeitraum bietet sich an, weil jetzt die Freiluftsaison losgeht. Pro Tag registriert die Polizei in Berlin durchschnittlich 10 Messerangriffe. Seit Februar gibt es 3 vom Senat festgelegte Messerverbotszonen an den Kriminalitätsschwerpunkten Leopoldplatz, Görlitzer Park und Cottbusser Tor. Die Polizei kann hier unabhängig von konkreten Verdachtsmomenten Kontrollen durchführen. Schon länger war stadtweit auch im schwarz-roten Senat über eine Ausweitung diskutiert worden. Ein schwerer Messerangriff, in dessen Folge 2 Menschen starben, hatte den politischen Prozess zuletzt beschleunigt. ThyssenKrupp steht vor der Zerschlagung. Tausende Arbeitsplätze sind bedroht. Besonders groß ist die Sorge in Nordrhein-Westfalen. Jochen Ott, der SPD-Fraktionschef in NRW, rechnet mit den Konzernchefen ab. ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez sei der schlechteste Manager, den es in Deutschland gibt, und ThyssenKrupp sei bei ihm nie in guten Händen gewesen, so der SPD-Politiker. Er hatte die Lage nie im Griff, der Aufsichtsrat hätte ihn längst vor die Tür setzen müssen, so Ott weiter. Der Oppositionsführer wettert auch gegen NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Hendrik Wüst hat sich in der gesamten Entwicklung um ThyssenKrupp als vollkommen hilflos erwiesen. Ihm fehlten Wille und Idee. Das Land NRW hätte, so meint die SPD, beim Industriekonzern einsteigen sollen, um einen Kahlschlag zu verhindern. Der Ruhrkonzern will nach Stahl- und Schiffbau auch die verbliebenen Firmenanteile, Autozulieferer und Handel ausgliedern. Alle Geschäftsbereiche sollten schrittweise verselbstständigt und für eine Beteiligung durch Dritte geöffnet werden, bestätigte das Unternehmen eine Bildrecherche. Vorbild für das weitere Vorgehen ist die Stahlsparte. Die hat Vorstandschef Lopez bereits zum Teil an den tschechischen Oligarchen Daniel Kretinsky verkauft. Im nächsten Schritt soll der Investor seine Beteiligung von 20% auf 50% erhöhen. Letztlich wird er die Stahlsparte wohl ganz übernehmen, heißt es in Kreisen des Konzerns. Mit dem Umbau wird ThyssenKrupp in eine Finanzholding umgebaut. Unter dem Dach einer schlanken Zentrale sind dann die Restbeteiligung an den einzelnen Geschäften aufgehängt. Lopez selbst hält an seinen Plänen trotz der Kritik fest. Mit der strategischen Neuaufstellung von ThyssenKrupp setzen wir unseren eingeschlagenen Kurs entschlossen fort, ließ der Konzernchef mitteilen. Das waren die Meldungen am Morgen. Falls ihr hier auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder, pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.